Herzlich willkommen zur Festveranstaltung in Bovengrün. Mein Name ist Dina und ich freue mich, diesen Nachmittag mit euch zu erleben. In diesem Jahr feiern wir die Pfingsttagung zum 75. Mal und das ist ein Grund zum Feiern und zum Danken. Gott hat am Anfang des letzten Jahrhunderts junge Männer dazu inspiriert, eine Pfingsttagung zu beginnen. Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg gibt es den Vorläufer der Tagungen an verschiedenen Orten hier im Frankenwald. Und direkt nach dem Krieg wird sie von Hans Hägel und seinen Freunden wieder ins Leben gerufen. Von Beginn an geht es darum, Menschen mit Gott in Berührung zu bringen und sie zu einem Leben mit ihm einzuladen. Das Programm ist ganz schlicht und ganz klar. Singen, Bibel lesen und beten. Und genau das wollen hier viele Menschen erleben. Die Tagung wächst, wird immer größer und Wunderbares, Wundervolles passiert hier an diesem Ort. Maria und Sven Wenzel haben hier auf der Pfingsttagung ihre ganz eigenen Erfahrungen mit der verändernden Kraft Gottes gemacht. Und genau davon werden sie uns in ein paar Minuten erzählen, was hier alles passiert ist. Wir nehmen uns jetzt Zeit, um Gott zu feiern und uns inspirieren zu lassen. Gottes Kraft verändert. Über seine Kraft und von großartigen Veränderungen wird es heute Nachmittag gehen. Stefan Kiene wird uns in seine Gedanken dazu hineinnehmen. Er hat an einer Bibelschule der Fackelträger in England seine Berufung erhalten, Menschen zu Gott zu führen und sie im Glauben zu stärken. Und seit 1994 arbeiten er und seine Frau gemeinsam an der Bibelschule Klostermühle im Lahntal. Judy Bailey singt und sie strahlt und meistens tut sie beides gleichzeitig. Und wir werden nachher in den Genuss von genau diesem kommen. Diese Menschen und vor allem die verändernde Kraft Gottes erwarten uns in den kommenden Minuten. Lasst uns miteinander beten für diese Zeit für uns. Lieber Vater, vielen Dank, dass es Pfingsten wurde. Du hast uns nicht alleine gelassen. Du hast uns nicht uns selbst überlassen. Es war und ist dein Wille, dass wir hier zusammen mit dir auf dieser Welt etwas bewirken. Danke, dass wir heute deine Kraft empfangen, dass wir dein Wort hören dürfen. Danke, dass du uns zu Zeugen deines Wortes machst. Es ist so gut, dass wir hier mit dir sein können. Und in deinem Namen feiern wir zusammen die Ausgießung des Heiligen Geistes. Dir gebührt die Ehre und die Anbetung. Amen. Und zusammen mit dem Römer-Team, das auch in diesem Jahr natürlich mit am Start ist, singen wir gemeinsam das Lied O komm, du Geist der Wahrheit. Und alle sind herzlich eingeladen mitzusingen. Wir machen es wie heute Morgen. Wenn ihr Lust habt, steht doch auch dazu auf und schmettert es in euren Wohnzimmern aus voller Kehle. Los geht's!
Weite Licht. Ja, Glück auf! Wir sind Maria und Sven Wenzel aus dem Erzgebirge. Und wir sind seit 16 Jahren verheiratet, haben zwei tolle Kinder, Matthias und Rosalie sind auch mit hier. Und wir leiten seit über zwei Jahren ein Jugendmissionswerk in Sachsen, The Message Deutschland. Früher waren wir im Computerbereich tätig und in der Touristikbranche. Und heute freuen wir uns riesig und es ist ein Riesenprivileg, bei euch zu sein und hier in dieser Zeit unsere Geschichte mit euch zu teilen und was das mit Bubengrün zu tun hat.
Ich war 2000 das erste Mal hier in Bubengrün. Eine Freundin vom CVJM in Annaberg hat mich dazu eingeladen und es war eine relativ spontane Entscheidung. Ich hatte kurz vor ein paar Tagen vorher erst mit meinem damaligen Freund die Beziehung beendet und habe dann hier Gott hautnah erlebt. Ja, ich bin im christlichen Glauben aufgewachsen. Mir hat mein Herz mit 5 Jahren Jesus gegeben und Jesus war schon immer Thema in meinem Leben. Aber auch ja einfach eigene Wünsche, Sehnsüchte haben mich sehr beschäftigt. Und mir war einfach der Unterschied nicht bewusst, dass Gott hautnah erleben und wie Gott in mir lebt und er wirklich alles ausfüllt, ja, dass das ein großer Unterschied ist. Ja, Ende 2000 bin ich dann mit meinem Freund doch wieder zusammengekommen. Er steht heute noch hier neben mir. Wir haben dann geheiratet und 2008 waren wir dann das erste Mal schon mit unserem Sohn hier gemeinsam als Familie. Und 2010 hat uns Winrich Schäfbruch mit den Worten Hören, was Jesus sagt, sehr bewegt.
Ja, wir haben hier in Bubengrün eigentlich immer Gottes Reden ganz klar gehört. Und er hat wirklich immer zu uns gesprochen. Und es war eigenartig, weil wir hatten ja ganz viel Wissen schon über Gott, aber hier hat er das nochmal ganz neu aufgeschlossen für uns. Und ja, wir sind ganz, ja wirklich christlich im Erzgebirge aufgewachsen, haben alles durchlaufen. Ich war Jugendleiter, ich hatte eine Jugendband, habe Lobpreis gemacht, war ständig für Gott unterwegs, habe also über 20 Jahre Jugendarbeit gemacht. Wir haben eine tolle Familie gegründet, ein Haus gebaut, einen Baum gepflanzt. Ich habe eine Firma gegründet. Also eigentlich kann man sagen, eine tolle christliche Familie, Vorzeigefamilie. Doch Wenn ich ehrlich war, habe ich gemerkt, ich hatte eigentlich überhaupt keine Zeit für meine Familie. Ich hatte keine Zeit für meine Ehe und ich hatte auch keine Zeit für mich persönlich und für Gott. Und ich habe gemerkt, mein Leben ist eigentlich mehr eine Lüge. Ich führe eigentlich ein Doppelleben, ein Scheinleben und es war keine Wahrheit in meinem Leben. Und als ich dann hier war und Winrich Schäfbruch hat gesagt, so im schwäbischen Dialekt, seid ihr Kircheleut oder seid ihr Jesusleut? Das hat total in mein Herz gesprochen. Dann wisst ihr, ich war einer, der hat ständig irgendwie Anerkennung gebraucht. Ich wollte ständig im Mittelpunkt stehen und habe ständig Liebe von anderen gebraucht. Und das war so mein, wo ich mich dran festgehalten habe. Und dann ging das los, dass ich auch von anderen Frauen Liebe wollte, dass ich im Verborgenen, auch als ich schon verheiratet war, dann immer wieder Beziehungen und irgendwelche Techtelmechtel mit anderen Frauen hatte. Ich war, seit ich Teenie war, in Pornografie gefangen. Und süchtig, habe dann auch mehr und mehr angefangen, Alkohol zu trinken, um irgendwie das, ja, wie so ein Ventil, das irgendwie, weil ich es anders nicht mehr aushalten konnte. Und am Ende konnte ich nicht mehr, am Ende wollte ich aufgeben und hatte Angst, alles zu verlieren. Hatte Angst, meinen Namen, mein tolles Image, was nach außen irgendwie so toll schien, zu verlieren. Und ich hatte Angst, dass wirklich die Wahrheit ans Licht kommt. Doch Gott hat gesagt, Sven, ich will, du hast ein tolles Lebenshaus, aber ich will endlich den Schlüssel zu deinen Keller räumen. Ich will in dem Dunkel aufräumen.
Wir waren also auch in den Folgejahren dann immer hier in Bubengrün und haben die geisterfüllte Atmosphäre sehr genossen und die guten Worte. Aber unsere Ehe war natürlich in eine große Schieflage geraten. Und ja, ich habe mich auch hier immer gefragt, warum gelingt es mir nicht, die Dinge, die ich hier höre von Jesus, im Alltag wirklich umzusetzen und dass wirklich Veränderung in meinem Leben ganz praktisch hervorkommt. Und das war ein Brennen in mir. Ich wollte, dass das wirklich Wahrheit wird. Ja, ich habe mich gesehnt nach ungeteilter Aufmerksamkeit, danach gehört und gesehen zu werden, verstanden zu werden, nach Nähe. Und ich anstelle das alles Jesus einfach ganz zu geben und ihm zu vertrauen und ihn machen zu lassen, habe ich mich einfach irgendwie selbst gekümmert und den Stress in meinem Leben anderweitig kompensiert. Mit Kultur, schön essen und Weinchen trinken und dann auch Treffen mit einem anderen Mann, mit dem ich einfach mit diesem Treffen dem Alltag entfliehen konnte. Ich habe gewusst, dass das nicht richtig ist, aber ich konnte auch irgendwie nicht davon lassen. Das hat mir noch mehr innere Kämpfe einfach gebracht. Erst durch die Fehlgeburt von unserem Baby haben wir Schuld offen bekannt und Dinge bereinigt, aber unser Ego war noch nicht gestorben. Allein Gottes Gnade und seiner Geduld haben wir das zu verdanken, dass er uns heute hierher gebracht hat, wo wir heute in unserem Leben stehen. Er ist an uns dran geblieben und wir haben weiter nach ihm gesucht. Ich bin mehr an sein Wort eingetaucht und habe dann 2016 die Bibel komplett durchgelesen und da sein Wort studiert. Und in der Predigt von englischen Geschwistern ist mir das Wort Regime Change, also Regierungswechsel, dann begegnet. Und das ist dann das erste Mal so richtig in mein Herz gefallen. Und Jesus hat mich herausgefordert. Und ich habe bekannt, dass er die Kontrolle in meinem Leben haben soll. Es hat wirklich lange gedauert, ehe ich verstanden habe, was es bedeutet, mich selbst und meine Wünsche und Vorstellungen ans Kreuz zu hängen und mir selbst zu sterben und Christus zu leben und diese neue Identität des Gotteskindes anzunehmen. Ja, und es ist auch immer wichtig, sich da wieder täglich neu dafür zu entscheiden. Ich hatte dann begonnen, für meinen Mann zu beten, habe vor meiner Seelsorgerin Schuld bekannt, habe aufgeräumt in meinem Leben, bewusst Lebensbeichte einfach abgelegt und Vergebung empfangen. Und ein Neuanfang ist dann möglich geworden. Und mir ist bewusst geworden, dass wir nur mit leeren Händen vor Gott stehen können und dann nur dann seine Gnade empfangen können. Wenn wir die Hände mit eigenen Bemühungen und mit unseren eigenen tollen Werken, die wir vor Gott tun wollen, noch voll haben, können wir sein Gnadengeschenk nicht annehmen.
Ja, wir können heute hier stehen und können sagen, Gott hat durch seine Kraft unser Leben verändert. Er hat uns neu gemacht, er hat unsere Ehe, unsere Familie wiederhergestellt, er hat unsere Sehnsüchte gestillt und hat uns wirklich ein neues Leben geschenkt. Und das, obwohl wir schon 25 Jahre als Christen unterwegs waren. Wie geht das? Ich merke, Jesus hat gewartet auf uns, bis wir wirklich bereit waren, alles loszulassen und uns ganz in seine Hände fallen zu lassen. Und danach ging es aber erst so richtig los. Wir hatten schon immer irgendwie junge Leute auf dem Herzen und irgendwie ihnen von Jesus weiterzugeben. Aber Gott hat uns nochmal ganz neu herausgefordert, in unserem neuen Leben unsere Berufe aufzugeben, unsere Sicherheiten abzugeben. Und wir sind aufs Wasser gegangen, haben einen Verein gegründet und ja, gehen jetzt an Schulen, ins Gefängnisse, auf Straßen und versuchen durch kreative Weise und Musik Leuten von Jesus zu erzählen und seine Liebe weiterzugeben. Genau, und wir wollen einfach heute hier stehen und mit unserer Geschichte euch ermutigen, euch zu Hause ermutigen, falls ihr euch angesprochen fühlt, falls ihr in Ähnlichem drin seid, einfach euch mutig auszustrecken, Gottes Heilung, seine Kraft und Liebe anzunehmen und in eure Berufung zu kommen, nämlich anderen Leuten von seiner Liebe weiterzugeben, das mit eurer persönlichen Geschichte. Ihr könnt uns gerne anschreiben, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwie mit uns in Kontakt kommen wollt, wenn ihr in ähnlichen Problemen steckt oder mehr über unsere Arbeit wissen wollt, meldet euch einfach auf unserer Website messagedeutschland.de. Vielen Dank, seid ganz gesegnet und ganz viel Freude noch auf dieser tollen Pfingsttagung. Shalom.
Hallo, hi. Es ist sehr schön, mit euch hier zu sein, hier in Bobbengrün. Ich sage, dass ihr hier seid, weil wenn ihr zuguckt, seid ihr hier. Okay, und manchmal denke ich, wow, wie komme ich zu diesem Ort? Ich komme hier, ich bin jetzt hier in Bobbengrün. Ich bin auf Barbados aufgewachsen. Das ist eine kleine Insel in der Karibik. Und diese Insel wohnen weniger als die Hälfte von den Leuten von Nürnberg. So sehr klein. Und wo ich wohne, in dem Haus, wo ich wohnte, die Straße war gar nicht asphaltiert, als ich da aufgewachsen bin. Und bis heute ist es immer noch nicht asphaltiert. Mein Vater hat immer gekämpft mit den Politikern und gesagt, hey, bitte, könnt ihr diese Straße asphaltieren, bitte? Aber gar nichts, okay? Und bei uns, unser Haus hat keine Nummer. Die Postbote weiß einfach, wo er hingehen muss. So irgendwie ein unbedeutsamer Ort. Und deswegen frage ich, wie komme ich hier zu euch in Bobbengrün? Aber das ist irgendwie Gottes Art. Auf verschiedene Arten und Weise und über viele verschiedene Länder, wo wir Musik gespielt haben. Über 30 Länder haben wir Musik gespielt. Verschiedene Veranstaltungen, klein, mittel, groß, sehr groß. Viele Abenteuer mit Gott für verschiedene Leute. Letztes Jahr haben wir gespielt für den Papst und für Angela Merkel. Nicht, dass das das Größte ist, aber nur zu zeigen, was für ein Abenteuer Gott dir gibt. Mittendrin habe ich diesen jungen Mann getroffen und ihn geheiratet. Jetzt habe ich 3 Kinder und wir wohnen in Deutschland. Und wir sollten diesen Monat in Berlin spielen, Brüssel spielen und am Bodensee. Aber alles ausgefallen. Aber jetzt sind wir wo? In Bobbengrün. Ja, bedeutsamer Ort. Wer kennt Bobbengrün? Gott kennt Bobbengrün. Und wo bist du? Ich weiß nicht, wo du bist, aber ich weiß, dass Gott weiß, wo du bist. Und mit 17 Jahren alt habe ich gesagt, Gott, nimm alles, nimm mein Leben. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird, aber hier ist mein Leben, für dich, Gott. Und das Lied sagt, hallo, Jesus, hallo, so schön, dich zu treffen. Ich habe gesucht und gesucht für dich und du hast mich gesucht. Und ich habe dich hier gefunden, in mein Herz. Du bist unglaublich, Gott. Du gibst alles und du möchtest alles von mir haben. Und du liebst mich genug, um mich zu heilen und mich von mich selber zu retten. Und du vertraust mir genug, um mich rauszuschicken, um für dich in dieser Welt mit deinem Namen zu strahlen. Hello, Jesus. Hello, Jesus. Wo auch immer ihr seid, sag Hello, Jesus. Here we go. Ihr könnt auch mitsingen, wo ihr seid. Es gibt ein sehr schönes Tal. Einfach ein Ruf. Oh, oh, oh. Sing einfach mit, okay?
Hallo Jesus. Auch an diesem Nachmittag. Hallo Jesus. Er ist im Mittelpunkt, er ist auferstanden. Er sitzt zu Rechten Gottes, er lebt und er ist durch seinen Heiligen Geist heute hier gegenwärtig. Heute Morgen haben wir gelesen und gehört, dass Gottes Kraft rettet. Es rettet vor der Sünde, vor den Folgen der Sünde. Es befreit, es schenkt neues Leben, neue Freude und neue Kraft. Und heute Nachmittag wollen wir betrachten, wie sich das jetzt entwickelt hat mit diesen ersten Christen. Und da lesen wir in der Apostelgeschichte 4, wie es weiterging. Und da heißt es in Apostelgeschichte 4, Vers 31, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit viel Mut. Und die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Und nicht einer sagte von seinen Gütern, das ist nur meins, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesu Christi. Und die große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hätte, denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füße und man gab einem jedem, was er nötig hatte. Und die Apostel verteilten das. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Ha. Ja, was lernen wir hier aus diesem Text? Wie ging das nun weiter in dieser Gemeinde? Und ich habe wieder 5 Punkte da entdecken dürfen. 5 Punkte, wie Gott einen verändert. Gottes Kraft verändert. Und die Veränderung, die beginnt zuallererst bei mir. Bevor wir davon sprechen, dass die Christen irgendwie die Welt retten oder dass wir irgendjemanden beeinflussen können, müssen wir erst mal sehen, wie Gott unser Leben beeinflusst. Am Ende heißt es denn in der Apostelgeschichte 1, Vers 8, dass tatsächlich der Heilige Geist über uns kommt und wir Zeugen sein werden bis ans Ende der Welt. Aber erst mal muss es bei mir anfangen, diese Veränderung. Und das Erste, was wir hier sehen, ist die Veränderung von einer ängstlichen Schar an Gläubigen zu mutigen Bekennern. Und da heißt es in Kapitel 4 dreimal, ihr müsst es mal rauslesen für euch selbst, dreimal, wie die Menschen erstaunt waren und sagten, boah, was sind das für mutige Leute, die zu ihrem Glauben stehen. Und bei dem einmal heißt es auch ganz nett in Vers 13, und die waren so erstaunt, weil sie wussten, das sind einfache Leute, die sind gar nicht groß gebildet. Und das ist das Schöne. Im Glauben kommt es nicht auf Bildung an, auf Macht, auf Einfluss, sondern auf die Kraft des Heiligen Geistes, die uns verändert und die uns Mut macht. Und ich habe das auch in meinem eigenen Leben erlernt und kennengelernt. Ich war nicht immer so ein mutiger Mensch und das war nicht natürlich, dass ich hier einfach so stehe und predige, sondern ich hatte auch oft Angst, von meinem Glauben zu reden. Und ich weiß noch ganz genau, wie mich mal jemand in der Schule fragte, sag mal, gehörst du da auch nicht zu diesem frommen Trupp? Bist du da nicht auch Christ? Liest du nicht auch in der Bibel? Und ich das einfach verleugnet habe. Und Gottes Geist musste auch an mir wirken und er wirkt immer wieder neu an mir, dass ich das lernen darf, mutig zu Gott zu stehen. Und die zweite Sache, die sie lernen und wie Gott sie verändert, war dieser Punkt in Vers 32. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie waren einträchtig, nicht zerstritten. Und das ist das Wunderbare. Wir lesen zwar am Ende der Apostelgeschichte, wie es weitergeht und durchaus gibt es Spannungen. Da muss man mal Kapitel 15 lesen. Da waren die richtig am Streiten oder auch wirklich am Auseinandergehen ein Stück weit. Aber sie segneten einander auch in dieser Meinungsdiskussion und sie waren im Gebet immer noch zusammen. Und das ist, was wir lernen dürfen, Menschen zu werden, die einträchtig sind, die liebevoll sind miteinander. Und worin haben sie diese Eintracht gefunden? Da heißt es, sie bezeugten die Auferstehung des Herrn. Sie waren eins in der Verkündigung und in dem, was im Glauben wichtig war. Wenn es um Jesus ging, haben sie die Eintracht gefunden, die Einheit gefunden, die Einheit gelebt. Und auch wir Christen, wenn man das ja so betrachtet, dann sieht man hier ein Grüppchen und da ein Grüppchen. Jeder hat seine Meinung und das darf durchaus sein. Aber das Schöne ist, dass wir durch die Kraft des Heiligen Geistes immer wieder die Einheit finden. Vielleicht erlebt ihr das heute auch an diesem Gottesdienst. Wir sind ja hier so zusammengetragen worden. Und trotzdem finden wir diese Einheit in Jesus, den wir verkündigen wollen. Und daraus wächst ein drittes, das ist das soziale Engagement. Weg von einem egoistischen Ich zuerst zu Christus zuerst und dem Nächsten zugute. Und da heißt es in Vers 32, und sie waren ein Herz und eine Seele und nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein eigen wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und sie bezeugten die Auferstehung Jesu und große Gnade dabei war ihnen und es war kein Mangel unter ihnen. Und sie waren einfach engagiert, sie brachten das Geld zusammen, wenn Not war und sie teilten das untereinander aus. Und die Frage an dich und an mich ist immer wieder neu, wo lernen wir zu teilen, großzügig zu sein? Und ich frage ganz praktisch, wie viel Zeit investierst du für deinen Nächsten? Wie viel Zeit bringst du auf? Wie viel Geld bringst du auf? Spendest du? Hast du Projekte, die du unterstützt? Wo denkst du mal über deinen Tellerrand hinaus? Und wo bringst du dich ein in der Diakonie für den Nächsten, in der Nachbarschaftshilfe? Wo wird dein Glaubensleben praktisch? Und das vierte Element ist Großzügigkeit. Nicht nur die Eintracht, nicht nur der Mut, nicht nur das soziale Engagement, sondern auch die Großzügigkeit. Da heißt es, sie hatten keinen Mangel. Bibelkenner wissen, wo kommt dieses Wort Mangel noch vor? In einem ganz berühmten Psalm, Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nicht mangeln. Sehen Sie, Gott ist großzügig. Gott ist ein Gott, der gibt, der reichlich gibt. Und wir als seine Nachfolger sollten diesen selben Charakterzug haben. Wir sollten großzügig sein. Geiz ist nicht gut, sondern Großzügigkeit ist gut. Und Gott kann uns Menschen machen, die geizig sind und die ihren Euro zählen und ihre Cent zusammenrechnen, zu Menschen machen, die einfach großzügig sind und spenden und geben und mutig weitergeben. Und das möchte ich lernen. Und dann kommt der vierte Punkt. Und das ist eine Person, die hier auftaucht und die heißt Barnabas. Und dieser Barnabas heißt Sohn des Trostes. Neben diesem sozialen Engagement, neben dieser Großzügigkeit sollen wir Menschen werden, die wirklich Menschen des Trostes sind. Ich muss immer ein bisschen aufpassen. Ich bin von Natur aus einer, der sehr schnell kritisch ist. Ich gehe in den Raum und ich weiß sofort, was ich von den Leuten halte. Ich weiß, wie das Ambiente ist. Ich habe sofort meine Meinung zu irgendwelchen Dingen. Und ich bin sehr kritisch und skeptisch und hartherzig. Und ich muss das lernen, ein Mensch des Trostes zu werden, ein Mensch zu sein, der ermutigt. Ich werde nie vergessen, wie wir mit unserer Familie mal in Kanada waren und haben dort eine andere Familie besucht und wir haben natürlich gut kanadisch-deutsch Fußball, Soccer gespielt. Und da waren wir mit unseren Kindern im Park und haben so hin und her gekickt. Und da haben wir einfach so die Bälle zugeschossen und da hat doch der eine kanadische Sohn wirklich den Ball grob in die Richtung gekriegt für 5 Meter. Und sein Vater sprang auf ihn zu und sagte, awesome buddy, also fantastisch Junge, super Schuss. Und ich sage, naja super, dass er nicht noch über die Beine gefallen ist, das war noch das Größte. Und da habe ich mich so geschämt über diese harten Gedanken wieder. Und das möchte ich lernen, ein Mensch der Ermutigung, des Trostes zu werden. Menschen, die hinhören. Menschen, die mitfühlen. Menschen, die sich Zeit nehmen. Menschen, die verstehen. Und das muss ich ändern in meinem Leben. Weg von dieser Hartherzigkeit zu dieser Ermutigung. Was machen die Leute, wenn du in den Raum kommst? Flüchten sie und sagen, oh wei, jetzt kommt der schon wieder? Bist du so negativ? Oder bist du ein Mensch, der positiv ist, der ermutigt, der die anderen stärkt und aufbaut? Und das Letzte, was wir lernen, ist, dass diese Gemeinde von der Gnade geprägt ist. Da heißt es in 4, Vers 33, und es war große Gnade bei ihnen allen. Und seht ihr, das ist der Schlüssel. Wenn Gottes Kraft uns verändert, geht es nicht darum, dass Gott einfach sagt, jetzt mach mal und jetzt muss ich mutig werden. Jetzt muss ich liebevoll werden. Jetzt muss ich ermutigend werden. Jetzt muss ich sozial engagiert sein. Jetzt muss ich spenden und geben. Sondern ich darf zu Gott kommen und sagen, Herr, du musst mit deiner Gnade mich verändern. Und wir Christen sind eigentlich nicht diejenigen, die alles im Griff haben. Wir Christen sind nicht die, die von sich aus die Welt ändern können und zu einem besseren Ort machen. Wir haben das eben sehr mutig gehört von dem Ehepaar Wenzel. Wir Christen sind genauso Menschen mit Stärken und Schwächen, mit Gebrechen und Leid und Not. Aber was wir Christen kennengelernt haben, ist die Gnade Gottes, die große Gnade Gottes, die in unser Leben hineingreift und reicht und uns die Chance gibt, dass wir uns verändern. Das, was wir nicht schaffen, das kann alleine Gott. Und wenn wir diesen Abschnitt sehen, geht es nicht darum, dass wir uns einfach in den Spiegel schauen und sagen, tschakka, und jetzt machen wir das und jetzt kriegen wir das hin und jetzt zeigen wir mal der Welt, wie das geht. Sondern dann fallen wir Christen auf die Knie und schauen zu Gott und sagen, danke für deine große Gnade. Und bitte mach aus mir einen Menschen, der wirklich auch ängstlich ist, der sich am liebsten verkriecht, der nie gelernt hat, wirklich zu dir zu stehen. Einen Menschen, der Mut hat und der ehrlich und offen und frank und frei zu dir steht. Mache aus mir einen Menschen, der negativ und zerstritten ist und immer wieder Zorn hineinbringt in eine Diskussion. Einen Menschen, der einträchtig ist, der die Liebe hat, der zusammenführt. Ein Gott, der mich verändert, der mich aus einem Menschen, der egoistisch ist und hartherzig ist und immer nur an sich selbst denkt, zu einem Menschen macht, der sozial engagiert ist. Der sich lerne, den Blick auch auf andere zu richten. Und wir kommen zu dir, Gott, in großer Gnade, dass du uns veränderst, dass du uns zu Menschen machst, die Trost spenden, die ermutigend sind und die Liebe ausstrahlen. Und deshalb reden wir von dieser großen Gnade. Und das macht es aus. Gottes Kraft verändert aus Gnade. Und wo beginnt diese Kraft? In uns drin. Und wir haben heute Morgen gehört, dass Gottes Kraft uns rettet. Und heute Nachmittag kann ich sagen, Gottes Kraft rettet nicht nur, sondern sie trägt durch. Jeden Tag neu brauchen wir die Gnade Gottes in unserem Leben. Und wer die Gnade Gottes einmal in seinem Leben tief erfahren hat, der wird dann auch gnädig mit seinen Mitmenschen. Der kann die nicht mehr von oben betrachten. Der kann nicht mehr böse werden, sondern der entwickelt eine Liebe für seinen Nächsten. Und so wünsche ich euch, dass ihr das erlebt, dass du wegkommst von diesem Ich muss so werden, zu dem Ich darf so werden. Gott verändere mich und er tut es. Und du darfst Gottes große Kraft durch seinen Heiligen Geist in deinem Leben erfahren, dass er dich verändert. Manchmal nicht sofort, aber Stück für Stück. Gott verändert dich von innen heraus. Und dann kannst du auch die Welt, deine Umwelt verändern. Gott segne dich. Amen.
Breite deine Hier habe ich Frieden, höher als mein Verstand. Hab gesucht, hab gefunden, er ruht in deiner Hand. Breit deine Flügel aus, deine Schwingen riesengroß. Ich berge mich ganz nah bei dir, ein Ort der Zuflucht.
John Lennox ist selbst einige Male auf der Pfingsttagung gewesen. Und zu Bibelabenden mit ihm hier in Bobengrün sind Menschen selbst von weit her gekommen, um ihn zu hören. Er ist einer der geistlichen Väter der Pfingsttagung. Und wir freuen uns sehr, dass wir von ihm heute einen persönlichen Gruß erhalten. Und wir hören ihn uns gemeinsam an.
Meine liebe Freundin Bobengrün, hier ist John Lennox. Ja, ich weiß, ich sehe viel älter aus. Aber trotzdem freue ich mich sehr, Sie alle zu Pfingsten begrüßen zu dürfen. Ich habe die wunderbarsten Erinnerungen an die Besuche, die ich bei der Pfingsttagung mehrmals gemacht habe. Ich werde mich immer an den erstaunlichen ersten Anblick von Tausenden von Menschen erinnern, die im Walde sitzen und aufmerksam auf das Wort Gottes hören. Ich habe damals erfahren, dass Bobengrün ein ganz besonderer Ort ist, der seit vielen Jahren ein Zentrum des Segens Gottes ist. Vom Blockhaus während des Krieges bis zu den großen Versammlungen, die seit vielen Jahren jedes Jahr immer noch stattfinden. Es war mir eine solche Freude, Adolf Hegel und seine Familie und sein Team kennenzulernen. Auch Helmut Sommermann, der mich eingeladen hat, in der Blusenfabrik unvergessliche Bibelabende abzuhalten. Und es ist auch eine große Ermutigung, jetzt zu sehen, wie in der neuen Generation meine guten Freunde Werner Baderschneider, Georg Sommermann und ihre Mitarbeiter die Verantwortung so tüchtig übernommen haben. So viele Erinnerungen, die Überzeugung wachsen lässt, dass Gott nicht nur am ersten Pfingsten mit Macht gewirkt hat, sondern auch immer heute das Gleiche tut. Die Umstände in diese ja, sind einzigartig. Meine Frau Sally und ich sind hier in England in sogenannten Lockdown eingesperrt und die meiste Zeit in unserem Haus verbringen. Wir haben jedoch die Wahrheit über das entdeckt, was Paulus vor so langer Zeit geschrieben hat, als er selbst buchstäblich im Gefängnis eingesperrt war. In 2. Timotheus sagt er, erinnere dich an Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist, den Nachkommen Davids, wie er in meinem Evangelium gepredigt wird, für das ich leide und als Verbrecher an Ketten gebunden bin. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Das Wort Gottes ist wirklich nicht gebunden. Ich habe das festgestellt. Das Coronavirus hat keine Macht gegen das Wirken des Heiligen Geistes Gottes. In der Tat spreche ich hier gerade mit Ihnen allen. Durch die Wunder der modernen Technik. Und ich kann Sie alle erreichen, die viele Kilometer hinter den Mauern ihrer Häuser in Deutschland sind. In den letzten Wochen, seit Anfang März, konnte ich fast 50 Interviews mit Radio- und Fernsehsendern in vielen Teilen der Welt führen, Vorträge vor vielen verschiedenen Gruppen halten und Gespräche mit Studenten, Evangelisten, Missionaren, um sie zu ermutigen. Ich habe auch ein kleines Buch geschrieben, Wo ist Gott in dieser Welt? Es ist im Internet oder im Daniel Verlag in Deutschland erhältlich. Darin versuche ich, eine christliche Antwort auf die vielen Fragen zu geben, die das Coronavirus aufwirft. Auf die großen Fragen des Schmerzes und des Bösen und auf die Ängste, die sich auf der ganzen Welt verbreitet haben. Sorge um unsere Gesundheit, Arbeit, Zukunft. Traurigkeit über den Verlust geliebter Verwandten und Freunde. Ich hoffe, dass viele von Ihnen werden dieses kurze Buch hoffnunggebend finden und Trost und Frieden in ihre Situation bringend. Es gibt ein Ereignis in Johannes Kapitel 11, das ich in der aktuellen Zeit sehr hilfreich finde. Maria und Martha haben ihren Bruder Lazarus verloren und Jesus wusste davon. Dennoch war er nicht rechtzeitig da, um ihm zu helfen. Die Schwestern glaubten zwar, dass Jesus sie und ihren Bruder Lazarus liebte, aber Jesus blieb auf Distanz. In letzter Zeit wurde mir häufig diese Frage gestellt, wo ist Gott? Ist er auch in Quarantäne? Warum bleibt er in Distanz? Oder existiert er überhaupt nicht? Als Jesus bei den Schwestern eintraf, sagte Martha, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Sie hat sich nicht seine Macht angezweifelt, konnte sich aber nicht vorstellen, dass Jesus aus der Ferne wirken konnte. Daraufhin entwickelte sich ein tiefgängiges Gespräch über die Auferstehung. Ihre Schwester war ganz anders angehaucht. Zwar sagt sie genau wie Martha, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Doch dann begann sie zu weinen. Und Jesus stand dort, wahrscheinlich auf dem Friedhof. Er sah ihr weinen. Und was der Tod bei diesen kleinen Familie angerichtet hat, und er hat selbst geweint. Genau das können wir auch heute weltweit beobachten. Eine Pandemie hat riesige Ausmaße, beruht aber letztlich auf Tausende von kleineren familiären Tragödien. Und als Jesus das sah, hat er auch geweint. Ich denke, es wird eine Zeit kommen, in der es nötig sein wird, dass auch wir echte Emotionen zeigen. Dass Jesus hat es ernst gemeint, wird am Kreuz offenbar. Eine wunderbare Tatsache, dass wir in unseren Gesprächen mit anderen anzusprechen müssen. Der Mittelpunkt unseres Glaubens besteht darin, dass Gott in Jesus Mensch wurde und ans Kreuz ging. Gott hat sich nicht vom Leid distanziert, sondern ist selber Teil davon geworden. Aber es geht noch viel weiter. Auf dem Kreuz hat Jesus die Schuld unserer Sünden auf sich genommen. Ich behaupte, dass keine andere Religion oder Philosophie mit dem christlichen Glauben hier mithalten kann. Jesus bietet uns Vergebung, wenn wir Buße tun und Christus vertrauen. Er bietet uns auch eine Gewissheit dadurch, bis über den Tod hinaus, weil er von den Toten auferstanden ist. Das sollten wir in diesen Tagen weiter erzählen. Dort wird der Geist auch heute wirksam sein, wie zu Pfingsten damals. Frieden inmitten einer Pandemie? Das kann nur Jesus geben. Für uns alle stellt sich die Frage, vertrauen wir ihm, dass er es tut? Bilde ich mir ein, dass ich alle Fragen, die diese Krise aufgeworfen hat, beantworten kann? Nein, ganz im Gegenteil. Ich stehe selbst immer noch vor einer ganzen Reihe von Fragen, über die ich gern mehr Klarheit hätte. Jedoch, eines Tages werde ich sie haben. Wie Paulus sagt, denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels, undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. In der Zwischenzeit, meine Freunde, werde ich den folgenden guten Rat beherzigen. Ich befehle es auch Ihnen an. Gott ist zu gut, um lieblos zu sein. Und er ist zu weise, um sich zu irren. Und wenn wir seine Hand nicht erkennen können, müssen wir seinem Herzen vertrauen. Ich danke Ihnen für die Einladung, dieses Grußwort auszusprechen. Es tut mir leid, dass ich in letzter Zeit wenig Praxis in der deutschen Sprache gehabt habe. Daher sind immer noch Fehler in meinen Worten. Vergeben Sie es mir. Und Gott segne Sie alle weiterhin. Auf Wiedersehen.
Und ich lade uns ein, miteinander zu beten. Gott, wir bitten dich, dass deine Kraft uns verändert. Dass du uns Angst und Furcht nimmst, gerade jetzt in unserer Situation, und dass du daraus Kreativität und Schönheit und einzigartige Freude in dir machst. Danke, dass du unsere Kraft bist und dass du uns deine Kraft zur Verfügung stellst. Und wir bitten dich, dass du bei denen bist, die aktuell keine Kraft mehr haben, die über ihre Kräfte hinaus leben und gehen und auch arbeiten müssen. Sei du gerade bei denen, die alles geben, um das Ganze am Laufen zu halten und die vielleicht sich manchmal fragen, woher sie ihre Kraft noch nehmen sollen. Es ist so gut, dass du sie in den Arm nimmst und dass du bei ihnen bist, und wir beten, dass du sie spüren lässt. Danke, dass du unsere Kraftquelle bist, die nie versiegt. Unser Lob gehört dir, Jesus. Unser Dank gehört dir, Jesus. Du bist ein großartiger Gott, und wir freuen uns, dass jeder von uns bei dir jederzeit herzlich willkommen ist. In deinem Namen beten wir und geben uns dir hin. Wir gehören dir. Amen. Auch heute Abend werden wir aus Bobengrün direkt in die Häuser, Kirchen, Autos und in eure Gärten streamen. Euch erwartet wie jedes Jahr die Jesus Night, also ein ganz besonderer Abend in einer wunderbaren Atmosphäre hier auf dem Hügel. Lasst euch überraschen, das wird großartig. Bevor ihr euch jetzt einen Kaffee und vielleicht auch ein Stück Kuchen holt, kommt noch ein musikalisches Highlight, das wie jedes Jahr auch in diesem Jahr zu Bobengrün dazugehört. Nun danket alle Gott, wird euch jetzt von 2019 in voller Lautstärke eingespielt, die Posaunen. Ihr könnt eure Lautstärkeregler ja noch ein bisschen hochziehen, damit sich das auch richtig authentisch anhört und anfühlt, fast als wärt ihr hier auf dem Hügel. Also gönnt euch noch dieses Highlight, dann wünschen wir euch noch einen wunderbaren und gesegneten Nachmittag und freuen uns, heute Abend euch wieder zu sehen.
Yeah. Gnade.